Das besetzte Frankreich 1944. Männer und Frauen beugen sich heimlich über ihre Radiogeräte. Die deutschen Besatzer sollen nichts mitkriegen. Aus England sendet die BBC regelmäßig kodierte Botschaften an die Résistance, an den französischen Widerstand. Das sind scheinbar sinnlose Sätze. Nur Eingeweihte verstehen ihre Bedeutung. Und dann kommt sie endlich. Die Botschaft aller Botschaften.
Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Es sind die ersten Zeilen aus einem Gedicht des Poeten Paul Verlaine. Sie bedeuten: Haltet euch bereit. Die Alliierten, die Briten, Amerikaner und Kanadier, sie kommen. Nach 4 Jahren deutscher Besatzung steht die Befreiung kurz bevor. Die Invasion an den Stränden der Normandie, der D-Day. Das war die größte Landeoperation aller Zeiten. Es war der riskante Frontalangriff auf Hitlers Europa im Zweiten Weltkrieg. Er hat die Befreiung Westeuropas eingeleitet und das Ende von Hitlerdeutschland besiegelt. Das war vor 75 Jahren. Ich nehme Sie nun mit zu diesen dramatischen Stunden des 6. Juni 1944. Ich habe in England einen der letzten D-Day-Veteranen getroffen, Lord Bramall, heute 95 Jahre alt. Und ich habe mit den Militärhistorikern Stig Förster und Anthony Beaver geredet. Auch über die Bedeutung des D-Day bis heute. Ich bin Andrea Christen.
SRF 4 News. Zeitblende.
Die englische Küste am Ärmelkanal. Die größte Invasionsarmee aller Zeiten ist hier versammelt. Briten, Amerikaner und Kanadier. Aber auch Männer aus den besetzten Ländern, Frankreich, Polen oder Norwegen. Alles ist bereit, bis ins kleinste Detail vorbereitet. 156'000 Soldaten sollen allein am ersten Tag in Frankreich an Land gehen. Aber nur ein Mann kann sie in Bewegung setzen. US-General Dwight D. Eisenhower. Und der hat ein Problem. Er hat die Invasion bereits um 24 Stunden verschoben. Im Ärmelkanal tobt nämlich ein Sturm. Nun muss der Oberbefehlshaber entscheiden. Wagen wir es oder wagen wir es nicht? Der englische Historiker Anthony Beaver, einer der besten Kenner des Zweiten Weltkriegs.
The storm looked as if it was going to wipe out all possibility of the 5th of June.
Der Sturm schien die ganze Woche anzudauern. Dann sagte Eisenhowers Chef-Meteorologe aber voraus, dass es am 6. Juni ein Zeitfenster mit besserem Wetter geben würde. Stellen Sie sich vor, unter welchem Druck er war, als Eisenhower ihn fragte, ob er sich sicher sei. Es musste entschieden werden. Die Truppen warteten schon auf ihren Schiffen, teils seekrank.
And anyway, they came to that final decision. Because already the troops were loaded into the landing craft and all the rest of it. Many of them were being thrown around by the storm and were as sick as anything.
Eisenhower entscheidet. Wir legen am 6. Juni los. In seiner Brusttasche hat er bereits eine Rede. Falls die Invasion zum Desaster wird, will er die ganze Verantwortung auf sich nehmen. Seine Entscheidung sei vielleicht die mutigste des ganzen Krieges.
If Eisenhower had gone for the easy option, which would have been to order a postponement of 2 weeks.
Eisenhower hätte ganz leicht um 2 Wochen verschieben können. Dann hätte die Kombination aus Mondlicht und Gezeiten wieder gepasst. Doch dann wäre die Invasion auf den schlimmsten Sturm seit 40 Jahren gefallen. Die Befreiung Westeuropas hätte sich verzögert, vielleicht bis ins Jahr 1945. Das wäre katastrophal gewesen.
For the rest of the year, even into 1945, it would have been utterly disastrous.
Ein Zeitfenster mit besserem Wetter. Was die Alliierten mit ihren Wetterstationen im Atlantik erkennen, sehen die Deutschen nicht. Ein Glücksfall.
Erwin Rommel, der deutsche Befehlshaber in der Normandie, reiste nach Deutschland zum Geburtstag seiner Frau. Man hat ihm gesagt, das Wetter mache eine Invasion unmöglich.
Die Deutschen tappen im Dunkeln. Die alliierten Soldaten ahnen davon natürlich nichts. Sie wissen nur, dass sie bald die befestigte französische Küste stürmen müssen, Es werden schwere Verluste erwartet. Edwin Bramall ist damals 20 Jahre alt. Der englische Leutnant zieht zum ersten Mal in den Krieg. 75 Jahre später sitzt er in seinem Haus in Südengland. Schneeweißes Haar, wache blaue Augen. Er erinnert sich genau an die Stunden vor der Invasion. An eine Episode ganz speziell.
When we were going down to Southampton.
In Southampton wurden wir eingeschifft. Einige Dockarbeiter haben uns zugerufen. Na, seid ihr schon niedergeschlagen? Nein, haben wir zurückgerufen. Ihr werdet es aber verdammt bald sein, kam die Antwort. Sehr ermutigend.
Sie hören die Zeitblende. Zur alliierten Landung in der Normandie vor 75 Jahren. Es ist höchste Zeit für etwas historischen Kontext. Wir sind im Frühling 1944. Der Zweite Weltkrieg dauert bald 5 Jahre. Europa ist zwar zu einem großen Teil von Hitler-Deutschland besetzt. Aber längst ist klar, Hitler wird den Krieg verlieren. Im Westen sind die Briten und Amerikaner schon auf dem Kontinent gelandet, in Italien. Im Osten, in der Sowjetunion, werden die Deutschen nach Westen zurückgedrängt. Eine große sowjetische Sommeroffensive steht bevor. Sie wird zum Zusammenbruch einer ganzen deutschen Heeresgruppe führen. Eine gigantische Niederlage. Stig Förster ist emeritierter Geschichtsprofessor der Universität Bern, unter anderem spezialisiert auf Militärgeschichte. Ich habe ihn gefragt, warum nun diese riskante Landung in der Normandie, wenn doch Deutschland ohnehin vor der Niederlage steht.
Na, das hat viele Aspekte. Einer Aspekt, wenn man das mal aus deutscher Sicht sieht, also Hitler ist ja nicht bereit zu kapitulieren. Bis zum Schluss, bekanntlich, sitzt er noch im Bunker und wird nicht kapituliert. Das heißt also, man muss das Deutsche Reich wirklich bis zum Ende niederkämpfen.
Wenn wir nun die Perspektive der Alliierten einnehmen, die Westmächte, also Briten und Amerikaner, die führen eine groß angelegte Luftoffensive gegen deutsche Städte. Die sind in Italien gelandet, kämpfen sich nun dort den italienischen Stiefel hoch. Die Hauptlast, die massive Hauptlast dieses Krieges trägt im Osten aber die Sowjetunion unter Stalin. Und zwar seit Jahren, da gibt es Millionen von Toten. Da kommt also auch aus Moskau jetzt der Druck in Richtung London und Washington, ihr müsst jetzt im Westen landen, ihr müsst eine zweite Front eröffnen, ihr müsst uns jetzt ernsthaft gegen Nazi-Deutschland unterstützen.
Also der Druck, den gibt es schon länger. Das Problem aus der Sicht der Westmächte ist, dass die Landung in Frankreich natürlich ein hochkomplexes Unternehmen ist. Und es muss überhaupt erstmal in Großbritannien eine genügende Anzahl von Truppen und Material zusammengestellt werden, um so eine Operation durchführen zu können. Die Überlegung war es ja schon 1943 zu tun, aber das geht eben nicht. Stattdessen versprechen die Alliierten, vor allen Dingen Churchill, Stalin, dann machen wir erstmal die große Luftoffensive gegen Deutschland. Das hilft auch.
Gibt es da auch die Angst, wenn wir nicht in Westeuropa landen, wenn wir den Landkrieg nur den Sowjets überlassen, dann können wir nicht kontrollieren, wie das Nachkriegseuropa aussieht. Vielleicht rücken die Sowjets ja sogar nach Westeuropa vor.
Die Sorge gibt es zweifellos, natürlich. Und es gibt ja auch schon den Anspruch von Stalin, jeder behält das, was er besetzt. Wie weit das gegangen wäre, weiß man nicht. Aber sicherlich ist das eine Sorge. Und es kommt natürlich hinzu, dass es ja auch darum geht, also jetzt nicht nur unbedingt Deutschland, sondern was zum Beispiel soll aus Frankreich werden? Was soll aus Italien werden? Was soll aus Belgien und den Niederlanden werden? Die Idee ist natürlich, die alle zu befreien und dann in ein westliches Bündnissystem oder zumindest in westliche Demokratien einzuordnen.
Die Deutschen, die haben von Norwegen bis hinunter nach Frankreich die Küste befestigt. Das sind Bunker, das sind Geschütze, das sind Strandhindernisse. Die Propaganda spricht da vom Atlantikwall. Könnte man sagen, die Deutschen, die wissen die Invasion, die kommt. Sie wissen aber nicht genau wann und sie wissen nicht genau wo.
Ja, das ist eigentlich seit dem Scheitern der Luftschlacht von England so. Es ist klar, Großbritannien wird sich nicht beugen. Und nachdem dann also Ende 1941 die USA auch noch in den Krieg eintreten, ist auch klar, irgendwann werden die versuchen, Europa zu befreien. Deswegen diese Verteidigungsanlagen, die werden relativ früh schon gebaut und das ist dann ein Riesenaufwand. Also das ist schon enorm, was da zusammengetragen wird.
Sie sagen, die Deutschen warten eigentlich seit 1940, damals war diese Luftschlacht um England auf diese Invasion. Jetzt in diesem Frühling 1944, da verdichten sich aber schon die Hinweise. Die Invasion steht wohl kurz bevor.
Die Hinweise verdichten sich, aber die Frage ist, wo werden die Alliierten landen? Die Kanalküste bzw. die Atlantikküste, die ist relativ lang. Die Deutschen haben eigentlich hauptsächlich geglaubt, dass die Alliierten den kürzesten Weg übers Wasser nehmen werden, also von Dover nach Calais.
Die Deutschen täuschen sich. Die Alliierten nehmen einen Umweg über die Normandie.
We're over the enemy coast now and the running has started. 1 minute, 30 seconds, red light, green light and out, out, get on, get out, get out. Out fast into the cool night. Out, out into the air over France.
Der 6. Juni, kurz nach Mitternacht. Etwa 24.000 alliierte Fallschirmjäger springen in den Nachthimmel über Frankreich. Mit dabei ein Kriegsreporter der BBC.
And then the ground comes up to hit me and I find myself in the middle of a cornfield.
Er beschreibt, wie er schwer beladen ins Dunkle springt, wie sich sein Schirm öffnet, die Landung in einem Feld hinter feindlichen Linien. Die vielen weißen Fallschirme, das Spektakel am Nachthimmel, wie ein Flugzeug über ihm getroffen wird. Die Luftlandetruppen müssen im Hinterland die Landungsstrände sichern, Brücken und Verkehrsknotenpunkte besetzen. Aber vielen geht es wie diesem Reporter. In der Dunkelheit wissen sie nicht, wo sie sind. Nur selten geht alles nach Plan. Besonders für die US-Luftlandetruppen. Historiker Anthony Beaver.
Die amerikanischen Flugzeuge flogen in eine Wolkenbank. Es brach Chaos aus. Die Soldaten wurden über ein weites Gebiet verstreut. Das hatte Vorteile, weil es auch die Deutschen verwirrte. Also Chaos auf beiden Seiten. Am Ende konnten die Amerikaner die Deutschen durch pure Entschlossenheit und Mut überwältigen. Und auch mit Brutalität. Viele erschossen deutsche Gefangene auf der Stelle. Jedenfalls konnten sie ihre Ziele halten, bis am Morgen die Alliierten von den Stränden zu ihnen vorrückten.
Die Paratroopers waren able to hold that sort of inland bridgehead, ready for the American troops landing on Utah Beach to fight their way through to join up with them.
Nach einer chaotischen Nacht dämmert über dem Ärmelkanal der neue Tag. Der Hauptakt beginnt.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine.
Das ist der große Kreuzzug für die Freiheit. Die Augen der Welt ruhen auf euch. Zusammen besiegen wir die Nazis. Manche Soldaten hören während der Überfahrt diese Botschaft von General Eisenhower. Manche versuchen zu schlafen, manche widmen sich dem Glücksspiel. Andere besuchen improvisierte Gottesdienste.
Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats.
In many cases it was obviously it was a mixture of anxiety and fear.
Es war eine Mischung aus Nervosität und Angst. Sie wussten, dass die raue See wohl über die Landungsboote hereinbrechen würde. Da war aber auch Stolz, bei der Befreiung Europas dabei zu sein, endlich zurückzuschlagen. Also Angst, Zuversicht und Stolz, bei so einem historischen Ereignis dabei zu sein.
I think a great mixture of emotions, of fear, of confidence, but also of pride, I think, in taking part in such a historic event.
Auf einem der Schiffe, Leutnant Edwin Bramall.
We realized we were taking part in something pretty special.
Für die Alliierten stand an diesem Tag alles auf dem Spiel. Natürlich waren wir nervös, natürlich hatten wir Angst. Weniger um uns und mehr davor, dass wir versagen könnten, dass wir als junge Offiziere nicht leisten würden, was von uns erwartet wurde.
And do what was expected of a frontline platoon leader under these conditions.
Das Tageslicht bringt ein unglaubliches Panorama. Vor der normannischen Küste füllt sich das Meer. Über 5000 Schiffe, eine gewaltige Übermacht. Von der deutschen Marine und von der Luftwaffe so gut wie keine Spur. Am Himmel tausende alliierte Flugzeuge.
I think it was the pilots in aircraft above who were simply overcome by the sight below.
Die Piloten waren überwältigt vom Anblick. Manche hatten das Gefühl, man könnte zu Fuß von Schiff zu Schiff nach Frankreich gehen. Es war eine gigantische Operation und manchen gab das enorme Zuversicht. Wer konnte schon so einer Macht widerstehen?
Auch Edwin Bremmel kommt vor der Küste an.
I actually sailed across in some fairly stormy weather.
Ich bin in stürmischem Wetter rübergefahren. Die Überfahrt war rau. Natürlich erinnere ich mich an die tausenden Schiffe, die Flugzeuge über unseren Köpfen, die Schiffsgeschütze, die die Küste beschossen. Das hat mir Ehrfurcht eingeflößt. Und das Ganze war hervorragend organisiert. Alle kamen mehr oder weniger zur richtigen Zeit am richtigen Ort an.
People arrived more or less in the right place at the right time.
Ein ohrenbetäubender Lärm bricht los. Auf die Deutschen an der Küste geht ein unbeschreiblicher Beschuss nieder. Schiffsgranaten von jedem Kaliber. Aus der Luft prasseln die Bomben herunter. Es fühlt sich an wie ein Erdbeben. Das Bombardement soll die deutschen Stellungen ausschalten.
In many cases, of course, even those heavy guns, I'm afraid, did very little damage because they didn't really have the accuracy.
In vielen Fällen war das Bombardement nicht so wirkungsvoll wie erhofft. Es fehlte die Präzision. Der Effekt war aber visuell eindrücklich. Viele der Deutschen wurden eingeschüchtert, als sie im Morgengrauen die gigantische Flotte sahen, die sie da attackierte.
But it was still enough, as you might imagine, to absolutely terrorize many of the German defenders when the mist and the grey dawn suddenly appeared and they started to see the sheer size of the invasion fleet coming ashore to attack them.
Die ersten Soldaten steigen schwer beladen in die Landungsboote. Über der Küste steigt Rauch auf. Die Boote werden hin und her geworfen, kaltes Meerwasser spritzt herein. Viele werden seekrank, müssen sich übergeben. Manche Boote werden getroffen. Rund 132.000 Soldaten müssen an Land stürmen. An einem Küstenstreifen etwa 100 Kilometer lang, aufgeteilt in 5 Landungsstrände. 2 amerikanische, 2 britische, 1 kanadische. Der schwierigste von allen, einer der amerikanischen Strände, Codename Omaha.
Its sort of gentle curve, which meant that German guns could fire directly and or in enfilade or sideways down the beach and so forth. It had bluffs above it.
Der Strand bildet einen leichten Bogen. Die Verteidiger konnten von vorne und von den Seiten auf die Amerikaner schießen. Und von oben, von einem Steilufer herab, 10 Meter hoch und mehr. Die Stürmung war für die Amerikaner ein furchteinflößendes Vorhaben.
So it was a formidable proposition.
Die deutschen Verteidiger richten mit Maschinengewehren und Geschützen ein Blutbad an. Hunderte Amerikaner sterben, manche schaffen es kaum aus den Landungsbooten. Auf dem Sand liegen überall die schreienden Verwundeten. Es kommt um ein Haar zur Katastrophe.
There was a good deal of chaos, largely because it was very hard to get them in at the right places.
Es herrschte Chaos. In der schweren See war es schwierig, am richtigen Ort zu landen. Die alliierten Einheiten wurden durcheinandergebracht. Der zuständige General war versucht, den Strand aufzugeben. Nur durch Entschlossenheit und gute Führung einiger Offiziere gelang der Durchbruch. Die Deutschen wurden dann von hinten angegriffen.
General Bradley was almost tempted to abandon the whole landing at Omaha Beach. So it was one of the most touch-and-go operations.
Die Krise ist überwunden. Die Alliierten haben sich an der französischen Küste festgekrallt. Hitlers Atlantikwall ist geknackt. Überall in Europa erfahren die Menschen nun vom Drama, das sich in der Normandie abspielt. Eisenhower wendet sich übers Radio an die besetzten Länder und verspricht die Befreiung.
People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching.
Derweil gehen in der Normandie mehr und mehr Verstärkungen und Material an Land. Am 7. Juni landet auch Leutnant Bremmel in Frankreich.
The beach we landed on.
Wir kamen am Juno Beach an. Die Kanadier hatten ihn erobert. Hier hatte es Kämpfe gegeben, aber nicht sehr schwere. Wir landeten in sehr tiefem Wasser. Der Strandchef schrie: Weg vom Strand! Wir gingen landeinwärts. richteten uns für die Nacht ein und am nächsten Tag waren wir an der Front.
And eventually we went inland, harbored up for the night, and we'd be in the front line the next day.
Die gefürchtete deutsche Wehrmacht reagiert ungewöhnlich unentschlossen auf die Invasion. Das hat auch mit einem raffinierten Täuschungsmanöver der Alliierten zu tun. Anthony Beaver.
The main aspect of it was to pretend that even if there was an invasion in Normandy, this was not the real attack.
Den Deutschen wurde schon lange vorgegaukelt, dass die Landung nur eine Ablenkung sei, dass die richtige Invasion weiter nördlich am Bas de Calais kommen würde. Sie erwarteten die Landung einer Armee, die die Alliierten nur erfunden hatten. Eins der größten Täuschungsmanöver des Krieges. Und die Deutschen haben alles geschluckt.
I mean, it was one of the most extraordinary operations in the war. And the Germans swallowed the lot of it.
Der Mann, der die deutschen Panzerdivisionen hätte losschicken können, ist in seinem Haus in den Bayerischen Alpen. Es ist Adolf Hitler.
On the crucial morning of the 6th of June, he was not awake and...
Hitler schlief am Morgen des 6. Juni. Man traute sich nicht, ihn zu wecken, solange man sich nicht sicher war, dass das die Invasion ist. Sie fielen immer noch auf die alliierte Täuschung rein. Stellen Sie sich vor, wie frustriert die deutschen Befehlshaber in Frankreich waren, die den Gegenangriff starten wollten.
And you can imagine the frustration amongst the German commanders on the ground, that they wanted to get their forces moving.
Die Alliierten gewinnen wertvolle Zeit. Als die Deutschen sich endlich bewegen, werden sie Opfer der alliierten Luftüberlegenheit, werden pausenlos von oben attackiert. Was im Landungsgebiet ankommt, kommt zu spät. Den Alliierten ist die riskante Invasion geglückt. Es folgen wochenlange brutale Kämpfe. Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Hunderttausende Soldaten werden getötet und verwundet. Und die Normandie zahlt einen hohen Preis für die Befreiung. Zehntausende Zivilisten sterben, die meisten Opfer alliierter Luftangriffe. Ende Juli endlich gelingt es, die deutsche Verteidigung zu durchbrechen. Am 25. August ist Paris befreit. Es folgt eine zweite, kleinere Landung in Südfrankreich. Und im Osten beginnen die Sowjets mit ihrer großen Sommeroffensive. Für das Dritte Reich der Anfang vom Ende. Die Westalliierten marschieren von Westen nach Deutschland, die Sowjets kommen von Osten. Sie treffen am 25. April 1945 an der Elbe zusammen. Kurz darauf endet der Krieg in Europa. Historiker mögen keine Was-wäre-wenn-Fragen. Und doch bin ich versucht zu fragen, was, wenn diese riskante Invasion vor 75 Jahren zur Katastrophe geworden wäre? Anthony Beaver ist in Sachen Zweiter Weltkrieg einer der führenden Experten. Er vermutet, ein Scheitern hätte weitreichende Folgen gehabt.
Am ehesten wäre die Invasion wegen eines Sturms gescheitert. Dann wäre die Befreiung Westeuropas vielleicht erst 1945 möglich gewesen. Die Karte von Nachkriegseuropa hätte wohl sehr anders ausgesehen. Vielleicht wären die Sowjets weiter in den Westen bis an die französische Küste vorgerückt. Ich glaube ja nicht, aber wer weiß.
Auch gut denkbar, dass die Alliierten zu einem drastischen Mittel gegriffen hätten, wenn sie an den Stränden gescheitert wären. Das hat mir Historiker Stig Förster im Gespräch gesagt.
Das wird immer gerne vergessen. Wenn es den Krieg verlängert hätte, sagen wir bis zum Herbst 1945, dann wäre die Atombombe nicht auf Hiroshima, sondern auf Berlin abgeworfen worden. Dafür wurde sie eigentlich gebaut.
Am Ende wird Deutschland gewissermaßen zerdrückt. Die Alliierten rücken aus Westen vor, die Sowjets aus dem Osten. Diese Landung in der Normandie, inwiefern hat sie die Verhältnisse in Nachkriegseuropa bestimmt?
Naja, massiv. Also einerseits natürlich die Befreiung Frankreichs, später dann Belgiens und der Niederlande. Schließlich das Vorrücken über den Rhein bis nach Sachsen hinein und teilweise nach Böhmen hinein, also West und West, das westliche Mitteleuropa wird von den Westalliierten besetzt. Das hat Folgen. Insofern ist das also eine ganz besonders wichtige Episode dieses Krieges, die aber in ihrer militärischen Bedeutung nicht überschätzt werden darf, denn es gab ja noch eine ganze Reihe anderer Wendepunkte. Und außerdem ist der Krieg ja mit der Landung in der Normandie nicht beendet. Das letzte Kriegsjahr, also vom Frühjahr 1944 bis Frühjahr 1945, war das Kriegsjahr, das die meisten Toten im Krieg zur Folge hatte, mehr als in allen Jahren davor zusammengenommen. Das heißt, es war noch richtig fürchterlich.
Millionen von Besuchern gehen Jahr für Jahr in die Normandie, besuchen die Landungsstrände. Es gibt Hollywood-Filme, es gibt Fernsehserien. Die Landungsstrände, die sollen nun auch UNESCO-Weltkulturerbe werden. Es ist nun immer noch so, dass diese Jubiläen, die großen, die ziehen immer noch die Staatsleute an. Also US-Präsident Donald Trump wird da sein, Kanzlerin Angela Merkel wird da sein, Emmanuel Macron natürlich von Frankreich wird da sein. Hat es auch damit zu tun, dass die demokratische Ordnung in Westeuropa quasi auf dieser Landung fußt? Man kann sagen, hier hat sich die Demokratie wieder Zugang zu Europa verschafft an diesen Stränden. Unsere Ordnung von heute basiert quasi auf dieser Landung.
Ja, so wird es natürlich gerne verkauft. Ne? Das ist eine maßlose Übertreibung. Und dann kommt natürlich etwas hinzu, was ganz wichtig ist, die unmittelbare Nachkriegszeit. Es wurde in Westeuropa gehungert, Europa war zerstört. Und das eigentlich Entscheidende, was den Aufbau der Demokratie angeht, ist das, was dann passiert. Also nur Stichwort Marshallplan, das war wahnsinnig wichtig. Alles dieses spielt mit rein, aber das sind alles Ereignisse und Entwicklungen, die danach dem Zweiten Weltkrieg stattfinden. Aber natürlich, das ändert nichts daran, die Landung in der Normandie ist ein Symbol und war natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt so etwas wie eine demokratische Entwicklung in Westeuropa geben konnte.
US-Präsident Barack Obama hat bei seiner Rede, die letzte Rede, die ein US-Präsident in der Normandie hielt, vom Brückenkopf der Demokratie gesprochen. Also zu viel Pathos?
Naja, das ist natürlich wieder mal schöner Pathos und Obama ist ja natürlich großartig mit Reden und Bildern. Aber ein Stück weit stimmt das natürlich auch. Man muss sich das immer vergegenwärtigen. Solange deutsche Truppen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden sich befanden, solange die dort die Macht hatten, herrschte auch die SS und die Gestapo. Es herrschte ein Terrorregime, dessen Auswirkungen natürlich für die Bevölkerung katastrophal waren.
An den Stränden der Normandie spielen heute die Kinder. Frauen und Männer spazieren mit ihren Hunden. Es sind weite, wild-romantische Strände, vor allem bei Eppe. Hier und da alte deutsche Bunker und natürlich Denkmäler. Sie erinnern daran, wie der Krieg vor 75 Jahren mit voller Wucht an diese Küste gekommen ist. Er hat die Normandie nie mehr ganz losgelassen. Und auch jene nicht, die dabei waren und überlebt haben. Lord Bramall, der junge Leutnant, der Angst hatte zu versagen, ist nach dem Krieg in den Rang eines Feldmarschalls aufgestiegen. In den 80er Jahren war er in Großbritannien Generalstabschef. Den D-Day hat er intensiv studiert. Heute sitzt er, 95 Jahre alt, in seinem Wohnzimmer, umgeben von Erinnerungen. Alte Fotos und Gemälde, alle Zeugen von einem Leben fürs Militär. Ich frage ihn, hätten Sie damals gedacht, dass Sie in 75 Jahren immer noch vom D-Day erzählen? Er lacht. Nein, ich war damit beschäftigt, zu überleben. In der Normandie habe er sich beim Einschlafen manchmal gefragt, ob er je wieder aufwache.
I did occasionally go to sleep, wondering whether I was still going to be there the next day. I had one experience. I was with a group of people near my vehicle, and then a shell around landed on top, and they were all killed except me. I took my son to see the spot and said, "That's where your father." He wasn't very interested.
Einmal sei eine Granate eingeschlagen, sie habe alle rundherum getötet. Nur ihn nicht. Er habe die Stelle einmal seinem Sohn gezeigt. Es habe ihn nicht wirklich interessiert. Lord Bramall hatte damals Glück, viele andere nicht. Zigtausende Gefallene liegen bis heute in der Normandie. Das war die Zeitblende zur alliierten Invasion vor 75 Jahren. Ich habe mit den Militärhistorikern Stig Förster und Anthony Beaver gesprochen und mit Edwin Bramall, einer der letzten D-Day-Veteranen. Dort, wo Sie diesen Podcast gefunden haben, finden Sie übrigens auch alle anderen Episoden der Zeitblende. Mein Name ist Andrea Christen. Danke fürs Zuhören.